CF Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
Herzlich willkommen zu unserem CF Podcast Genau mein Fall und ein frohes neues Jahr an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier geht es auch im neuen Jahr um interessante Urteile aus der großen, weiten Welt des gewerblichen Rechtsschutzes. Mein Name ist Reinhard Fischer und ich bin Rechtsanwalt. Mein Kollege Michel Kaminski sitzt mir gegenüber und ist Patentanwalt. In jeder Folge sprechen wir über einen bestimmten Fall. Dabei weiß der eine von uns beiden jedoch nicht, welchen Fall der andere ausgesucht hat. Heute spreche ich die Begrüßung und entsprechend hast du, Michel, die Weihnachtsferien genutzt, um für uns einen Fall vorzubereiten. Ich bin sehr gespannt.
Hallo zusammen. Genau, das habe ich gemacht, streng genommen. Habe ich ein bisschen später angefangen mit der Vorbereitung, aber
erst im neuen Jahr.
Ich habe trotzdem einen Fall mitgebracht. Ja. Und zwar ist ja ein Thema ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden in den letzten Podcast-Folgen, und zwar das Patentrecht.
Ah, schön.
Insofern, es ist kein, ja, schauen wir mal, ich will nicht zu viel verraten. Also wir wollen schon über eine deutsche Patentanmeldung sprechen und eventuell kennst du den Fall auch, weil er eigentlich relativ bekannt ist. Nichtsdestotrotz weißt du ja nicht, welcher es ist. Insofern, wir wollen über eine Patentanmeldung sprechen von Stephen Thaler. So spricht man ihn, glaube ich, zumindest
aus. Das müssen wir jetzt schon was sagen?
Nein, ich glaube, dass mehr hat es nicht gesagt.
Okay.
Und die Patentanmeldung trägt den Titel Lebensmittelbehälter oder Food Container. Auch das sagt dir wahrscheinlich nichts, weil man sich häufig gar nicht so sehr mit dem Gegenstand der Patentanmeldung selber beschäftigt hat. Nichtsdestotrotz finde ich es eigentlich ganz interessant, sich den mal anzuschauen. Ich versuche mal, den Anspruch 1 ein bisschen zusammenzufassen.
Vielleicht erklärst du mal kurz, was der Anspruch bedeutet, oder?
Richtig, wir haben ja so selten über Patentanmeldungen gesprochen. wenn man eine deutsche Patentanmeldung einreicht und später dann eventuell auch da ein Patent zur Teil bekommt, wird sozusagen der Schutzumfang des Patents primär durch den Anspruch festgelegt. Das heißt, man hat da so eine Aufzählung von technischen Merkmalen und die müssen alle erfüllt sein, sozusagen, wenn man
damit
in den Schutzumfang eingreift oder eine Verletzung vorliegt, sozusagen.
Genau, also wenn ein Wettbewerber ein Produkt anbietet, dann prüft man dann tatsächlich nach dem Anspruch und den Merkmalen, ob dann das Produkt des Wettbewerbers tatsächlich alle diese Merkmale auch hat.
Genau.
Und dann verletzt es das Patent.
Genau. Und man muss es natürlich aber auch schaffen, sich mit genau diesen Merkmalen gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen.
Genau, also da geht es dann um die Frage, ob man Patentschutz bekommt oder nicht. Und Patentschutz bekommt man bei Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Das heißt, es darf dann, wenn es diese Merkmale alle gibt, darf es vorher nichts gegeben haben, was auch genau diese Merkmale hat.
Genau.
Beziehungsweise, wenn es mehr Merkmale sind als das, ne, dann kannst du dich wieder. Also wenn du zusätzliche Merkmale hast dann und die wiederum erfinderisch sind, dann kriegst du einen Patentschutz. Aber es dürfen nicht genau diese bekannt, Merkmale alle vorbekannt sein.
Ja. Genau, richtig. Und in dem Fall, hier geht es, wie der Titel der Patentanmeldung ja schon gesagt hat, um einen Lebensmittel- oder Getränkebehälter. Und der ist auch relativ simpel, der Anspruch. Es ist letztendlich nur eine Wandung, die eine innere Kammer des Behälters definiert. Also wie eine einfache Getränkedose kann man sich das vorstellen. Und
also
das
Wandung im Sinne von Wand.
Eines mit Deckelboden hat meistens auch noch, ne, ist aber jetzt im Anspruch hier gar nicht benannt, weil es darum gar nicht so geht. Und die Wandung soll ein fraktales Profil aufweisen mit entsprechenden konvexen und konkaven fraktalen Elementen. Okay. Dazu muss man natürlich wissen, was erklären. Ein Fraktal. ich mach's trotzdem mal kurz, auch wenn es, wie gesagt, da gar nicht so drauf ankommt. Fraktale kennt man.
Fraktur.
Das ist wahrscheinlich auch ein Ursprung, der lateinische. In der Mathematik ist das aber mit Selbstähnlichkeit ein bisschen verknüpft. Also immer so geometrische Muster, die immer, wenn man immer näher ranzoomt, sich immer wieder sich selbst ähneln. Also das kennt man von, also das bekannteste Beispiel ist das Mandelbrot-Set, der Mandelbrotmenge, da zoomt man so in verschiedenen Farben rein und es sieht immer wieder gleich aus, egal wie weit man reinzoomt. Man kennt es vom Gemüse, der Romanesco, der hat diese Strukturen auf sich drauf, die immer wieder so zackig sind und an der kleinen Zacke sind nochmal kleine Zacken dran, das sind eigentlich Fraktale. Und ich kann dir auch mal ein Bild, also das Beispiel, was hier gezeigt ist in der Anmeldung, kann ich dir mal zeigen. Das ist letztendlich eine Struktur, die entsteht dadurch, dass man einfach ein Dreieck hat, ein gleichschenkliges, und auf den beiden Seiten des Dreiecks erzeugt man wieder ein kleines Dreieck und auf den Seiten von diesem Dreieck erzeugt man wieder ein kleines Dreieck und so, dass man eine immer in sich verschachtelte Dreieckstruktur bekommt. Okay.
Das sieht so ein bisschen kristallartig aus.
Was genau, wie da, so eine Schneeflocke vielleicht so ein bisschen. Ja, ne? Also dieses spezielle Beispiel ist die Kochkurve, soweit ich weiß. Wenn man mal Kochkurve oder Kochschuhkurve googelt, dann dürfte man direkt dieses Bild bekommen. Und das ist im Stil einer ganz normalen Patentanmeldung geschrieben. Der technische Effekt, der damit zusammenhängen soll, ist, dass zum einen, wenn Getränkedosen angeblich diese Struktur haben, man nichts weiter braucht, um die zusammenzuhalten, also keine Plastikringe, nicht einschweißen, die können sich so ein bisschen ineinander verhaken und von selber zusammenhalten und die Oberfläche der Dose wird dadurch größer. Das ist eigentlich typischerweise, würde ich sagen, ein Nachteil. Man versucht ja möglichst wenig Material zu verwenden. Und eine kalte Dose soll ja kalt bleiben, deswegen muss die Oberfläche möglichst klein sein. Hier ist es jetzt genau das Gegenteil. Da kann man natürlich auch einen Vorteil draus kreieren und sagen, naja, wenn ich aber die Dose kälter oder heißer machen möchte, die Flüssigkeit darin aufheizen möchte, dann geht das besser. Umso größer die Oberfläche ist, umso eher kann ich die Wärme da rein transportieren. Ja. So ist das hier beschrieben. Und das kannst du jetzt einfach vergessen oder auch nicht. Jetzt kommt der eigentliche Punkt, nämlich der Anmelder hat dann formal Bescheid bekommen, dass er keine Erfinderbenennung eingereicht hätte.
Ja.
Allerdings hatte er in der Tat mit dem amtlichen Formblatt sogar eine eingereicht. Und beim Erfinder war angegeben,
jetzt ahnst du schon,
Darbus, Bindestrich, die Erfindung wurde selbstständig durch eine künstliche Intelligenz erzeugt. Und jetzt kannst du es wahrscheinlich ahnen und kennst wahrscheinlich auch den Fall.
Ja.
Aber kannst jedenfalls ahnen, was das Problem sein könnte, ne?
Ja, ich kenne auch den Fall oder wahrscheinlich, also es sei denn, gab mal einen anderen Fall, der ähnlich war.
Es gibt mehrere von diesen Fällen, weil das nicht die einzige Anmeldung mit diesem Erfinder ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen.
Ja, das Problem ist halt die Frage, ob Erfinder dann nur eine natürliche Person sein kann, weil diese Erfindung ja einen gewissen schöpferischen oder erfinderischen Akt voraussetzt, den, so könnte man es meinen, nur tatsächlich eine Person vornehmen kann und nicht eine Maschine.
Genau, im Fall der künstliche Intelligenz, ne?
Intelligenz, genau.
Genau, richtig. Und es gab in der Tat auch mehrere Fälle dazu. Und auch die deutsche Patentanmeldung liegt schon was zurück. Aber der BGH hatte jetzt erst 2024, letztes Jahr, noch einmal entschieden, wie es zumindest nach deutschem Recht zu sehen ist. Genau, das wollen wir zum Anlass nehmen, da nochmal zu schauen, was der BGH so für Grundsätze aufgestellt hat und was daraus vielleicht auch so folgen könnte.
Ja.
Vielleicht erst künstliche Intelligenz, muss man vielleicht auch nochmal sich überlegen, was das eigentlich so ist. Also wir haben jetzt ein bisschen den Vorteil durch die fortgeschrittene Zeit, dass das jedem schon in den letzten Jahren so ein bisschen begegnet ist, ne? Und sich jeder wahrscheinlich schon was drunter vorstellen kann. Aber letztendlich ist es ja eine Automatisierung, die irgendwie intelligentes Verhalten nachahmen soll oder sein soll und insbesondere sehr stark auf maschinellem Lernen, also großen Datenmengen basiert, die irgendwie verarbeitet werden. Ne?
Ja.
Und auch die, ich habe mal geschaut, die EU hat auch sowas mal versucht zu definieren in einer KI-Verordnung. Letztendlich ein maschinengestütztes System, das eben für den autonomen Betrieb ausgelegt ist und in gewisser Weise auch anpassungsfähig sein kann, um dann Ziele abzuleiten und Vorhersagen zu treffen, Inhalte, Empfehlungen, Entscheidungen zu erstellen. Aber letztendlich bleibt es eine Maschine letztendlich. Ne? Und bekannt ist es uns allen ja so ein bisschen von diesen Large Language Models, diesen Sprachmodellen, ChatGPT, ist wahrscheinlich so das bekannteste aus dem Alltag, sodass man sich ja ganz gut vorstellen kann, jedenfalls bei der Textgenerierung funktioniert sowas ja auch schon mittlerweile ganz gut. Ne? Und das ist die künstliche Intelligenz, die eben keine natürliche Person in dem Sinne ist. Und die andere Frage ist eben jetzt der Begriff des Erfinders und die Erfinderbenennung, was es damit so auf sich hat. Ne? Im Patentgesetz, das ist Paragraph 6, der einschlägige, den man sich hier mal wahrscheinlich anschauen muss. Ne? Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Das ist sozusagen materiellrechtlich die Regelung, die man dort findet.
Genau, wo man vielleicht auch mal so allgemein sagen kann, genau, der Erfinder ist eigentlich immer, also auch von dem Verständnis immer eine natürliche Person, egal ob er jetzt für ein Unternehmen arbeitet oder nicht. Ne? Und da ist es ja dann typisch, dass in einem weiteren Gesetz geregelt ist, dass wenn ein Unternehmen, ein Arbeitnehmer etwas erfindet, dass dann der Arbeitgeber die Erfindung auf sich überleiten kann, aber primär ist sie dann immer erstmal bei diesem Erfinder entstanden, also nicht mal bei dem Unternehmen, ne? Das,
genau.
Was ja dann halt den Rechtsnachfolger meint in dem Fall.
Genau. Also aus diesem Satz geht insbesondere schon hervor, dass es offensichtlich jedenfalls irgendein Recht gibt, was übertragen werden kann, ne? Nämlich das Recht auf das Patent, also letztendlich die Anmeldung einzureichen und ein Patent erteilt zu bekommen. Und genau wie du sagst, in Deutschland ist insbesondere das Arbeitnehmererfindergesetz relevant, was ja regelt, dass zumindest dieses Recht nicht einfach bei Arbeitnehmern, nicht einfach beim Arbeitnehmer verbleibt, sondern in der Regel dann dem
ganz typischerweise dann für Unternehmen angemeldet wird. Aber der Erfinder ist eigentlich der, der die Rechte ursprünglich hatte.
So, ja. Genau, genau, richtig. Und verfahrensrechtlich wird dann einige Paragraphen später eben geregelt, dass eben dieser Anmelder, der nicht unbedingt der Erfinder sein muss, aber also der, der die Anmeldung, die Patentanmeldung einreicht, zudem innerhalb einer gewissen Frist den Erfinder, den oder die Erfinder zu benennen hat und zu versichern hat, dass weitere Personen seines Wissens nach nicht beteiligt sind. Und die Richtigkeit dieser Angaben wird vom Deutschen Patent- und Markenamt eigentlich nicht geprüft, weil sie eigentlich gar nicht wissen, was genau passiert ist und da keine großen Nachforschungen anstellen sollen oder auch können, weil das ja den Prozess stark verkomplizieren würde, ne? Wenn da jetzt irgendwie Ermittlungen passieren müssten. Ja.
Ich glaube, Hintergrund ist dann, dass das Erfinderpersönlichkeitsrecht im Grunde auch anerkannt, also soll der Erfinder soll im Grunde als der Erfinder anerkannt werden, ne? Und wahrscheinlich auch sichergestellt sein, dass man da redlich mit umgeht, dass einem das Patent auch gehört, wobei das ja durchaus da auch zu Streitigkeiten kommt, ne? Dass jemand dann doch hinterher sagt, da gab es noch andere Erfinder.
Ja, genau. Aber da nennst du sozusagen schon einen ganz interessanten Punkt, Erfinderpersönlichkeitsrecht. Das jetzt, wo du es ansprichst, können wir es ja mal kurz noch in Verhältnis zu dem setzen, was wir eben hatten. Also das ist ebenfalls ein Recht, was beim Erfinder entsteht, aber was eben im Gegensatz zu dem Recht auf das Patent, was ja Paragraph 6 geregelt hat, dann nicht auf das Unternehmen übergeht.
Genau, genau, weil das zu abzugrenzen, das eine sind ja die kommerziellen Interessen, sage ich mal, in der Erfindung, auch diese Erfindung zu verwerten, und das andere ist halt eben diese persönliche Anerkennung der Leistung, dass die Person des Erfinders halt im Grunde diese Erfindung getätigt hat, und diese Anerkennung soll der Erfinder noch bekommen und die soll eben tatsächlich nicht übertragen werden auf ein Unternehmen, wobei das in der Regel dann auch jetzt keinen kommerziellen Wert hat darüber hinaus.
Ne? Nee, genau, aber die bleibt beim Erfinder und soll eben die Erfinderehre, wie es manchmal auch genannt wird, schützen. Und jetzt hat letztendlich, das ist sozusagen der Hintergrund, rein vom Gesetzestext her, also du hattest zwar eben schon geschlussfolgert, dass daraus ja klar ist, dass es eben nur eine natürliche Person sein kann, aber so richtig stehen tut's da ja nicht. Ne? Ja, das ist so das, was man so ein bisschen da dazwischen den Zeilen vielleicht liest. Und das war jetzt eben auch hier die Frage. Dieser Stephen Thaler ist eben ein Verfechter, der sagt, künstliche Systeme haben halt, im Englischen ist es immer Sentiment genannt, also ein gewisses Bewusstsein oder eine Empfindsamkeit. Also der geht schon relativ weit und hat halt jetzt hier diese Anmeldung eingereicht und hat gesagt, naja, dieses System, dieses neuronales Netzwerk war das wohl in diesem Fall, ist vollkommen autonom und generiert halt ohne vor allem auch vorherige Aufgabenstellungen neue technische Aufgaben. Und ich bin vielleicht dann der Eigentümer oder sowas in der Richtung der KI, hatte aber nicht nur auf die Lösung keinen Einfluss, sondern auch irgendwie auf die Aufgabenstellung hätte er angeblich keinen Einfluss gehabt. Und das Patentgesetz schreibt jetzt eben nicht so richtig ausdrücklich vor, es muss eine natürliche Person sein. Und ja, dieser Gedanke, Menschen oder erfinderische Leistungen können nur vom Menschen kommen, sei halt jetzt irgendwie überholt. Das wäre halt sehr anthropozentrisch, sehr im Zentrum des Menschen gesehen. Eine Definition, die man halt auch stets neu auslegen können muss, wenn sich sozusagen, ähnlich wie erfinderische Tätigkeit oder ähnliches, wenn sich die Technik halt weiter, oder der Begriff der Technik an sich, wenn die sich halt weiterentwickelt, kann man die ja vielleicht auch mal neu auslegen. Und insbesondere hätte er das Problem vor diesem Hintergrund der Wahrheitspflicht, sage ich mal, die auch 124 Patentgesetz, ich habe nochmal nachgeschaut, tatsächlich geregelt ist nochmal explizit im Patentgesetz, dass er jetzt nicht sagen kann, naja, ich kann jetzt schlecht mich selber benennen, wenn ich doch weiß, in Realität war es die KI. Und das würde dann zur Zurückweisung führen, was soll ich denn nun jetzt tun sozusagen. Das waren so die wesentlichen Argumente vom Anmelder. Letztendlich hat das DPMA aber genau mit dem Argument, was du gesagt hast, der Erfinder muss eine natürliche Person sein, zurückgewiesen. Ich gehe mal nicht zu sehr auf die Details vom DPMA ein, weil wir jetzt zum BPatG kommen und dann nochmal uns da die Argumente anschauen.
BPatG ist das Bundespatentgericht, ne, was halt ein eigenes Gericht ist sozusagen, was also aus den normalen ordentlichen Gerichten rausgenommen ist, aber was über die Entscheidung des DPMA in zweiter Instanz dann nochmal entscheidet, bevor es vielleicht dann sogar danach noch zum BGH gehen kann. Ne?
Genau, richtig. Ja. Und dem kannst du ja schon entnehmen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt das DPMA offensichtlich dann die Anmeldung zurückgewiesen hat und sich der Anmelder dann darüber beschwert hat. Und dann ging es eben zum Bundespatentgericht.
Genau, und allein zurückgewiesen, weil keine natürliche Person Erfinder war und hat sich die anderen Sachen dann nicht mehr gekümmert, ob es jetzt neu und erfinderisch ist.
Genau, ja. Allein wegen diesem eigentlich formalen Punkt der fehlenden Erfinderbenennung dann.
Achso, der Format, also nicht der fehlenden Erfinderbenennung, sondern, also haben gesagt, weil KI als Erfinder benannt wurde, gilt das wie keinen Erfinder benannt zu haben.
Oder
das,
keine natürliche Person zumindest genannt zu haben, sozusagen. Und vielleicht noch als eine weitere prozessuale Besonderheit beigetreten ist dann noch die Präsidentin in dem Verfahren. Das ist jetzt eher unüblich für so Beschwerdeverfahren. Aber wenn es eben Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung gibt, kann sozusagen der Senat des Bundespatentgerichts die Präsidentin anrufen sozusagen und anheimstellen doch auch teilzunehmen und ihre Auffassung mitzuteilen.
Okay.
Das war dann in dem Fall in der Tat auch so. Und die Präsidentin hatte dann in der Tat so ein bisschen die Rolle des Gegenspielers vom Anmelder und war der Auffassung, na, der Wille des Gesetzgebers wäre es eben gewesen, dass natürliche Personen genannt werden. Also dieser Paragraph 37, der spricht ja in der Tat einmal deutlich von Personen, ne? Und zwar nur sozusagen indirekt, in dem, wie war es formuliert, ich glaube gesagt werden, man muss versichern, dass keine weiteren Personen beteiligt sind. Daraus kann man das natürlich so ein bisschen ableiten. Dann hat sie noch in die Patentverordnung geschaut, die so Details regeln, wie ist denn jetzt der Name anzugeben zum Beispiel und insbesondere mit Name und Vorname und solchen Details. Da spricht halt vieles dafür, naja, also das Bild, was man hatte, war ein Mensch, als man diese Gesetze geschrieben hatte. Und auch, dass die Gesetzessystematik letztendlich, das ist das, was du am Anfang an auch schon gesagt hattest, das Erfinderpersönlichkeitsrecht, das kommt dann beispielsweise in Paragraphen 63, wo es um die Offenlegungsschrift geht und wo gesagt wird, dass der Erfinder auf der Offenlegungsschrift genannt werden darf oder darauf verzichten kann. Das sind eben so Ausprägungen von gerade diesem nicht übertragbaren Erfinderpersönlichkeitsrecht. Und dieses Recht kommt eben nur natürlichen Personen zu. Ja, du weißt wahrscheinlich schon, wie das Bundespatentgericht entsteht.
Also wenn ich jetzt nicht nur die Entscheidung des DPMA im Kopf habe, soll ich es jetzt sagen? Also wäre jetzt meine Erinnerung zumindest gewesen, dass die das auch so vertreten haben wie das DPMA, dass die
gesagt haben, es muss eine natürliche
Person als Erfinder.
Okay, schauen wir mal. Ja, also das BPatG hat sich erstmal angeschaut, weil das eben, das hattest du auch schon mal angesprochen, wie ist denn diese Erfindung zustande gekommen? Spielt das hier überhaupt eine Rolle oder kann das überhaupt eine Rolle spielen in diesem Komplex? Ne? Also Neuheit, auch erfinderische Tätigkeit. Wurde die Erfindung durch Anstrengung, hat man über irgendwas nachgedacht, hat man systematisch gearbeitet, war es nur Zufall? Das ist ja klassischerweise, sind das Sachen, die eigentlich keine Rolle spielen, ne?
Also genau, man kann ja auch etwas entdecken.
Entdecken, zufällig. Und trotzdem ist es aber eine Erfindung zufällig dann geworden. Ja. Ne? Also selbst wenn man solche Aspekte anschauen wollte, wie ist es denn überhaupt eine Erfindung oder erfinderisch, das spielt, oder ob man halt irgendwelche Simulationen, irgendwelche Werkzeuge, da geht es halt so ein bisschen Richtung KI dann tatsächlich benutzt hat, das ist halt egal. Also insofern sind das jetzt nicht so richtig Argumente dafür, ob man jetzt bei der Erfinderbenennung jemanden zu nennen hat oder nicht, wie das jetzt genau entstanden ist eigentlich. Und auch dieses Dilemma mit der Wahrheitspflicht haben die nicht so als überzeugend angesehen, weil sich das eben halt nur auf Tatsachen bezieht. Und diese Frage, ist jetzt eine natürliche Person zu nennen oder nicht und was ist darunter zu verstehen, halt eher eine Rechtsfrage letztendlich ist. Ne? Und man da jetzt nicht in Bedrängnis mit seiner Wahrheitspflicht kommt. Letztendlich ist auch die Offensichtlichkeitsprüfung, steht dem jetzt hier nicht entgegen, dass das DPMA da gar nicht prüfen dürfte, weil eben, dass es jetzt hier keine natürliche Person genannt ist, ist ja nun mal eben offensichtlich. Insofern ist das jetzt kein Grund zu sagen, nur deswegen darf jetzt keine Entscheidung zum Nachteil vom Anmelder getroffen werden. Weil eben gerade dieser Punkt ja doch so offensichtlich ist und es bisher immer anders war, dass man da durchaus mal drüber nachdenken darf, ob das so in Ordnung ist.
Leuchtet ein.
Ja. Und die Frage, ob jetzt nur natürliche Personen genannt werden können, wäre dann ja jetzt nur noch zu heilen, wenn man zumindest das Gesetz jetzt in der Tat so auslegt, aufgrund dieser Hinweise, dass man damals wirklich natürliche Personen vor Augen hatte. was ja, ich muss zugestehen, ich bin nicht ganz sicher, von wann es kommt, aber es war 1930, 19, wann auch immer. Ja,
also da hätte man schon lustig gefunden, glaube ich, wenn man die Möglichkeit, dass eine Maschine etwas erfindet, damit in Betracht gezogen hätte, um es ins Gesetz reinzuschreiben.
Deswegen kann man ja auf die Idee kommen, das ist ja jetzt auch gar nicht so unüblich, dass man damals eben nur an die natürlichen Personen gedacht hat.
Also das ist ja so ein Fall einer ganz klaren Regelungslücke sozusagen, die man, wo man überlegen kann, dass man die durch Analogie schließt, weil es vielleicht ja, also die Idee könnte ja auch sein, man will ja eigentlich nur jemanden, der zum Stand der Technik beiträgt, also etwas Neues in den Markt bringt, auch erstmal belohnen damit, dass er eine Zeit lang dafür Exklusivität bekommt, anstatt es jetzt zurückzuhalten oder geheim zu halten. Und das würde ja genauso zutreffen, wenn so eine Erfindung von einem KI-System gemacht wird und nicht nur von einer natürlichen Person. Und, und dass der Gesetzgeber damals diesen Fall ja nicht im Blick hatte, ist ja nur natürlich so.
Genau. Das ist auch so der Punkt, wo man sich oder wo das Einfallstor da sein würde, um zu sagen, das könnte doch eigentlich ganz konsistent sein, selbst wenn man es jetzt zulässt. Und eben das BPHG hat sich dann aber trotz dieser eigentlich Argumente, die durchaus auch dafür sprechen können, dagegen entschieden, dass hier eine Lückenfüllung erforderlich sei. Also sie haben es auch anerkannt, dass man grundsätzlich vielleicht eine Lücke da ist, aber keine ausreichende Lücke, sagen wir mal, um sie irgendwie durch Richterrecht dann zu schließen. Denn dieser Aspekt der Erfinderehre, das ist ja dann letztendlich der noch so übrig bleibt und der noch an dem Erfinder selber haften bleibt, der kommt halt dieser künstlichen Intelligenz oder einem System eben gerade nicht zu. Und dadurch gibt es, oder die KI hat dadurch keinen Nachteil. Sie ist nicht gekränkt, sie würden nirgendwo genannt, aber das ist der KI, weil es halt nur ein System ist, auch halt dann egal. So dass man sagt, naja, also alleine dieser, dass man jetzt dadurch, dass man die KI nicht als Erfinder benennen kann, entgeht der KI zwar diese Vorzüge des Erfinder, höchstpersönlichen Erfinderpersönlichkeitsrechts. Aber das ist eben nicht schlimm bei einer KI. So dass man das jetzt nicht als Anlass sehen konnte, da ist so eine schlimme Lücke, da passieren dann schlimme Sachen, weil der KI kein Erfinderrecht zugestanden wird, dass man sagt, naja, das dafür brauchen wir das nicht sozusagen.
Ja gut, das Schlimme ist ja, dass dem Unternehmen dann
das ist nämlich der zweite Punkt, der wirtschaftliche Nachteil, ne? Dass wenn eine Anmeldung zurückgewiesen ist, man dann kein Patent bekommt. Ja. Die sind ja der Ansicht, dass der Anmelder in dem Fall sich hätte nennen können als Erfinder.
Sich selbst.
Und dann dieses Problem umgehen können und auch auf den Aspekt der Patentfähigkeit, also das neue erfinderisch und so weiter, hätte es ja dann in der Tat keinen Einfluss gehabt, sodass man da auch den wirtschaftlichen Schaden hätte abwenden können.
Was dann impliziert, also ich meine, du hattest das ja so dargestellt, dass der eigentlich Anmelder ja das Gefühl hat, er würde nicht wahrheitsgemäß den Erfinder benennen, wenn er sich selber als Erfinder benennt. Ja, aber da war dann das Bundespatentgericht der Meinung, dass derjenige, der diese KI benutzt dafür, um diese Erfindung dann, sag ich mal, zu entdecken, dass der dann durchaus auch der berechtigte oder der zu Recht genannte Erfinder wäre.
Genau. Ja. Und das, ob das dann so ist oder nicht, ja letztendlich auch nur eine Rechtsfrage ist.
Ja.
Und er insofern das durchaus dahin schreiben kann, ohne gegen eine faktische Wahrheitspflicht zu verstoßen. Genau, so hat das BPHG es letztendlich gesehen.
Also das heißt, wenn er sich selber als Erfinder benannt hätte, dann und das wäre alles neu und erfinderisch, wäre das Patent erteilt worden und wäre auch nicht angreifbar gewesen, dass jemand hinterher sagt, okay, das hat aber doch eine KI erfunden.
Also ich meine, das BPMA hätte es ja auch ohnehin aufgrund der, wir prüfen ja gar nicht, wahrscheinlich gar nicht gesehen.
Ist auch kein Nichtigkeitsgrund wahrscheinlich dann dagegen.
Es würde ja höchstens ein vielleicht Vindikationsanspruch bestehen, wenn irgendein Recht nicht übergegangen wäre und dass die KI das dann geltend macht, kann man jetzt zumindest nicht so erkennen.
Ja, also gibt es direkt auch eine Lösung. Ich meine, wir haben ja die vergleichbaren Fälle ja für andere Schutzrechte, unter anderem jetzt fürs Urheberrecht. Aber da ist aus meiner Sicht so, dass ein Urheberrecht natürlich dann also an KI-generierten Werken nicht gewährt wird, weil da halt eben dieser Schöpfungsakt dann auch Voraussetzung dafür ist, dass es überhaupt dieses schutzfähige Werk gibt sozusagen. Und dann beim Patent würde man es jetzt so sehen, Also ich kann zwar die KI nicht als Erfinder benennen, aber ich muss auch nicht belegen, dass derjenige, der als Erfinder benannt ist, jetzt wirklich einen kreativen, schöpferischen Akt geleistet hat.
Ja. Und da kommt jetzt das, insbesondere was diesen Beitrag angeht, da hat das Bundespatentgericht noch nicht so viel zu gesagt, der BGH aber. Also um vollständig zu sein, das war sozusagen eigentlich nur der Hauptantrag des Anmelders. Der Erfinder soll heißen Dabus. Die Erfindung wurde selbstständig durch eine künstliche Intelligenz erzeugt. Mhm. Später noch mit dem Versuch CO Stephen Taylor. Mhm. Es wurde noch so eine Adresse ergänzt, wo die künstliche Intelligenz zu erreichen ist. Das hat aber keinen Unterschied gemacht. Der Hilfsantrag war, es bedarf gar keiner Erfinderbenennung, weil es ja gar keinen natürlichen Erfinder gibt sozusagen, aber sah das BPATG ja nun eben anders. Dann gab es noch einen zweiten Hilfsantrag, wo in der Tat Stephen Taylor als Erfinder benannt wurde. Dann aber die Beschreibung angepasst wurde und im ersten Satz der Beschreibung wurde gesagt, die vorliegende Erfindung wurde von einer künstlichen Intelligenz namens Dabus geschaffen. Daraus hat das Bundespatentgericht, da hat es sich eigentlich so ein bisschen einfach gemacht und formal ist es da rausgekommen und hat gesagt, diese Änderung der Beschreibung wäre eine unzulässige Erweiterung. Das ist, finde ich, also, so ein bisschen hintenrum. Ja,
also, vielleicht auch nochmal erklären, unzulässige,
genau. Was ist das überhaupt?
Was eigentlich eine unzulässige Erweiterung, warum ist das problematisch? Ja.
Genau, also die eigentlich darf man sozusagen, wenn man eine Patentanmeldung einreicht, gießt man damit sozusagen das, was man erfunden hat, fest in den Ansprüchen, wie wir eben schon gehört haben, aber auch der Beschreibung und Figuren gehören auch dazu. Und das hatte man halt zu diesem Zeitpunkt, wo man es eingereicht hat, dann erfunden. Und später darf man eben nur auf Sachen zurückgreifen, die dort beschrieben sind, weil man sonst eben nicht mehr überprüfen kann, hatte ich das tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon erfunden oder habe ich das jetzt nachträglich mir noch ausgedacht. Ja. Das ist eben wichtig, weil dann je nachdem halt anderer Stand der Technik relevant wird. Deswegen darf man sich nur Sachen bedienen, die halt da schon stehen. Und wenn man Sachen halt anders formuliert, da kann man halt nichts mehr hinzufügen später.
Ja, vielleicht auch, genau, also es ist wichtig da auch zu wissen, dass die erste Anspruchsfassung, das haben wir mal gesagt, was ist, dass es nicht die letzte sein muss. Also man reicht die ein, das Amt prüft und wenn es der Meinung ist, also die Merkmale waren doch alle schon bekannt, dann kann man den Anspruch nochmal ändern und Merkmale hinzunehmen, aber muss halt im Rahmen dessen sein, was man als Erfindung bei der Patentanmeldung halt offenbart hat. Aber alles, was da im Grunde genannt wurde als Teil der Erfindung, darf ich dann wiederum in den Anspruch hinzunehmen, um dann das Patent vielleicht doch zu bekommen.
Genau. Und das darf eben auch die Beschreibung oder die Figuren oder andere Quellen sein.
Genau, und unzulässig erweitert ist es, wenn ich dann aber noch Merkmale mit reinnehme, die ich ursprünglich nicht genannt habe, die nicht.
Weil dann keiner weiß, wo kommen die eigentlich her.
Genau, wobei jetzt hier natürlich, also jetzt sind wir hier, unzulässige Erweiterungen, kommt also ein bisschen seltsam vor, weil es ja mit der Technik nichts zu tun hat.
Genau, weil es eben gerade gar keine technische Information ist, die man hinzufügt. Normalerweise ist in Ansprüchen und Figuren oder Beschreibung geht es ja um die Erfindung selber und nicht um die Formalitäten auf den Formblättern. Und daher ist die unzulässige Erweiterung vor allem ein Thema. Dabei ist, dass diese Technik, dieser technische Aspekt schon so offenbart gewesen und ob da jetzt noch so eine Formalität in der Beschreibung steht, das ist halt an sich schon ungewöhnlich, dass man damit jetzt das abschießt. Also ansonsten wäre es halt zumindest jedenfalls auch irgendwie eine Art Widerspruch gewesen. Da so weit vorgreifen kann ich schon mal. So sieht der BGH das, dass das so ein bisschen problematisch ist, weil das eben dieser Erfinderbenennung widerspricht. Und dann die Frage ist, wer soll denn jetzt, man hat dann keine eindeutige Erfinderbenennung.
Ja, also
die Beschreibung sagt das und das Formblatt sagt das.
Ja.
Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
Aber war es jetzt so, wollte jetzt der Anmelder unbedingt diesen Satz drin haben oder braucht er ihn, damit er jetzt quasi die Erfinderbenennung ändern kann? Nee, das war nicht erforderlich. Ne?
Nee, er braucht ihn nicht, aber als Erfinder dann Stephen Taylor sich selbst benannt, was er aber ja meinte, nicht richtig ist und deshalb hat halt die Beschreibung genutzt und
aber
gesagt,
hat er
da habe ich da halt klargestellt.
Hat er denn hilfsweise sich jetzt selber benannt, ohne die Beschreibung zu ändern?
Und genau, jetzt kommen wir zum Antrag 3. Da hat der Erfinder dann sich selbst benannt. Ja. Also da lautete dann das Feld in der Erfinderbenennung Stephen Taylor, der die künstliche Intelligenz dazu veranlasst hat, die Erfindung zu generieren. Und
wo stand das? Stand jetzt nicht in der Beschreibung, sondern in dem
Erfinder. Die Beschreibung ist jetzt wieder die ursprünglich, ursprünglich offenbart, unzulässige Erweiterung ist kein Problem. Da stand alles in diesem einen kleinen Formblattfeld drin.
Genau. Gibt's da keine Zeichenbegrenzung?
Ja, darüber wurde auch so ein bisschen diskutiert, über die Formalitäten, ob das denn so geht und veröffentlicht werden kann. Genau, und das hat das BPATG aber letztendlich so akzeptiert, um es kurz zu machen.
Okay.
Das Bundespatentgericht hat gesagt, eine natürliche Person ist benannt. Es gibt auch noch ein weiteres Feld im Anmeldeantrag, wo man, wir haben ja eben gehört, der Paragraph 37 sagt ja auch, dass man angeben muss, wie man an das Recht gekommen ist, ne? Wenn der Anmelder nicht der Erfinder ist. Und es gibt halt noch ein Kreuz, was man machen kann, Anmelder ist Erfinder. Damit erübrigen sich dann natürlich solche Angaben. Und das Kreuz hat er ja auch gesetzt.
Ursprünglich.
Jetzt in diesem Hilfsantrag 3.
Also
weil man könnte natürlich sagen, ich finde es nämlich immer noch so ein bisschen mehrdeutig. Klar, ist jetzt eher hier genannt, so wie vorher. Aber dieser Zusatz, der die künstliche Intelligenz dazu veranlasst hat, die Erfindung zu generieren, also die Erfindung wurde ja dann doch gemacht durch die künstliche Intelligenz und er hat nur eine Veranlassung gegeben. Das klingt so ein bisschen nach Aufgabenstellung, wie beim Arbeitgeber-Erfinder, der sagt, verbessere doch mal hier das Verfahren. Und dann wird die Erfindung gemacht und dann ist ja auch nicht der Arbeitgeber der Erfinder, sondern der sie gemacht hat.
Ja.
Deswegen finde ich den Satz auch noch nicht ganz so eindeutig, wie, also das Bundespatentgericht hatte da eigentlich gar kein Problem mit. Er hat gesagt, naja, es ist schon eindeutig, dass jetzt hier die natürliche Person gewollt war als Benennung und diese weiteren Angaben sind dann unschädlich, um es kurz zu machen. Genau, dann wurde die Rechtsbeschwerde zugelassen. Aufgrund der ungewöhnlichen und neuen Frage. Die Präsidentin ist dann in die zugelassene Rechtsbeschwerde gegangen und der Anmelder aber auch in Anschlussbeschwerde. Das heißt, es musste
anderen Anträge auch nochmal.
Ja, also, das heißt, es wurden wieder alle, um es kurz zu machen, es wurden wieder alle Anträge nochmal beim BGH diskutiert. Und der BGH ist an die Sache so rangegangen, hat auch gesagt, diese Paragraphen 6, 37 Patentgesetz und das, was wir alles hatten, spricht eigentlich schon eindeutig für natürliche Personen. Hat einiges an Literatur zitiert, die auch natürlich gesagt hat, da wird überall davon ausgegangen, dass es eine natürliche Person ist. Und zwischenzeitlich gab es auch zu dem Fall eine Entscheidung vom EPA und auch von anderen Ämtern aus England, aus Australien, aus Amerika, aus Neuseeland. Und die haben auch alle es nicht zugelassen, dass eine künstliche Intelligenz als Erfinder benannt wurde.
Weißt du denn, wie die das im Hinblick auf den Patentschutz gesehen haben, die anderen Länder? Also auch ähnlich, dass KI zwar eine Erfindung generieren kann, die einem Patentschutz zugänglich ist, aber nur eine natürliche Person genannt werden muss? Oder hat das auch kritisch gesehen, ob man überhaupt einen Patentschutz kriegen kann?
Das weiß ich nicht genau. Ja. Also wahrscheinlich ist es bei vielen Verfahren auch dann sozusagen schon auf dieser formalen Ebene, das ist so ein bisschen das Problem natürlich gescheitert, dass man dann gar nicht mehr zu der Frage kommt, ist das überhaupt eine Erfindung oder kann das überhaupt eine Erfindung sein, nur weil es eine KI geschrieben oder ausgespuckt hat. Insofern sind da auch nur eindeutige Entscheidungen in Hinblick auf die Erfinderbenennung sozusagen ergangen. Ja, der BGH knüpft damit dann auch sozusagen an diese Rechtsfähigkeit zentral an. Ne? Man braucht jemanden, der irgendwie Träger von Rechten sein kann, wegen dem Erfinderpersönlichkeitsrecht. Und ja, diese Möglichkeit dieser neuen technischen Systeme erfordert letztendlich auch, so wie es das Bundespatentgericht gesagt hat, keine Änderung des Verständnisses vom Patentgesetz, nur weil es da historisch gesehen das jetzt damals noch nicht gegeben hat. Und der BGH geht sogar so weit, dass er sagt, also natürliche Personen können stets auch bei Einsatz von KI benannt werden. Also die gehen sozusagen davon aus, man kann immer eine natürliche Person nennen. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, in diesem Fall war es vielleicht relativ eindeutig, weil die einzige Person, die in Frage kam, war eben dieser Stephen Thaler, ne? Der hat dieses System programmiert, der hat damit gearbeitet, der hat dann das angemeldet. Aber ganz so eindeutig ist es ja unter Umständen nicht. Ne?
Nee, ist ja auch dann tatsächlich die Frage, genau, also was ist dann der erfinderische Beitrag? Und es gibt ja dann halt eben auch in anderen Konstellationen immer dann wieder auch die Frage, kann das dann jemand tatsächlich für sich reklamieren, auch die Erfindung? Also wer in dem Unternehmen kann es reklamieren? Der Arbeitnehmer kriegt ja dann auch noch zusätzliche Vergütungsansprüche als Anerkennung seiner Leistung oder es ist ein Externer und das Unternehmen meldet an, kann dann jemand, der nur die KI bedient hat, dann reklamieren, er ist Erfinder und hat einen Anspruch dann auf das Patent. Ne, das ist in der Tat so eine interessante Folgefrage. Denn
genau. Hier, ne? Also das hat der BGH auch so ein bisschen gesehen. Ne? Es gibt dann sowohl in rechtlicher Hinsicht unterschiedliche Stellungen zu dieser Mitwirkung, also man kann irgendwie Hersteller, Eigentümer, Besitzer dieser künstlichen Intelligenz sein, aber auch in tatsächlicher Hinsicht unterschiedliche Handlungen geben. Man kann das System programmiert haben, man kann dieses Training mit den Trainingsdaten durchgeführt haben, man kann diesen Prompt, diese Eingabe gemacht haben, man kann sich die Ergebnisse angeschaut haben und gesagt haben, welche davon machen Sinn. Ich kann daraus was ausgewählt haben. Und auf einmal hat man da ganz viele Personen.
Ja.
Und da, der BGH ist halt der Auffassung, dass man in rechtlich erheblicher Weise beteiligt sein muss.
Rechtlich erheblich.
Genau. Ja. Und es ist insbesondere, also so ein bisschen bekannt mit dieser, diese Beteiligung ist ja aus der, bei den Miterfindern. Da hat man ja schon mal so eine
Problematik. Wer hat alles einen Beitrag zur Erfindung geleistet, einen erfinderischen Beitrag zur Erfindung geleistet.
Genau, und wobei da man ja in der Tat sagt, also eigenständig erfinderisch muss es sozusagen nicht sein bei den Miterfindern, also das muss dann nicht eine Erfindung für sich gewesen sein, sondern es reicht so ein bisschen dieser schöpferische Beitrag, nenne ich ihn jetzt mal. Und letztendlich fasst es der BGH dann hier nochmal zusammen, der Gesamterfolg muss wesentlich durch menschlichen Beitrag beeinflusst sein. Also eine wesentliche Beeinflussung braucht man. Und
auch nicht deutlich.
Genau, da ersetzt man den einen auslegungsbedürftigen Begriff durch den nächsten. Aber ich meine, es ist nicht ganz abwegig, dass man jetzt aktuell noch davon ausgeht, also irgendein Mensch muss da irgendwie, das System hat sich nicht selber eingeschaltet. Aber wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt da nur eine Person, die hat den Stecker reingesteckt und dann kam das raus, dann fragt man sich schon, das wird wahrscheinlich kein wesentlicher Beitrag mehr sein. Und insbesondere, wenn es dann halt sogar mehrere Personen gibt, die die Programmierung, Training, Eingabe, Sortierung, irgendwas gemacht haben, sind dann alle Miterfinder. Wie sieht's dann aus? Das ist wahrscheinlich noch ein Punkt, der jetzt hier nicht zu entscheiden war, weil es eben nur diese eine Person gab. Aber die vielleicht in Zukunft dann nochmal interessant werden könnte.
Ja, könnte in der Tat halt bei der Frage relevant sein. Also dieser sogenannten Vindikationsansprüche, dass jemand, der ein Erfinderrecht für sich reklamiert, aber in der Patentanmeldung nicht drin war und sagt, die Rechte sind nicht übergegangen, oder eben in der Konstellation des Arbeitnehmers, wer kriegt jetzt noch die Erfindervergütung für die Nutzung des Unternehmens? Also da können sich die Streitigkeiten dann auch entzünden, an der Stelle.
Genau. Ja, also letztendlich, der BGH sagt auch, ein entsprechender menschlicher Erfinder ist immer zu identifizieren. Ja. Damit konnte man, so wie es ursprünglich gewollt war, nicht als Erfindernennung durchgehen lassen. Und auch gar keine Erfinderbenennung, dieser Hilfsantrag 1, geht halt nicht, weil es immer möglich ist, jemanden zu benennen. Und bei der Sache mit der geänderten Hilfsantrag 2 war das, der widersprüchlichen Beschreibungsänderung, da haben sie sich ein bisschen anders entschieden. Da sind sie, da hatte ich ja schon gesagt, sind sie ja auf dieses Problem der eindeutigen Benennung eher gegangen.
Als die unzulässige Erweiterung.
Sie haben auch noch so ein formales Argument und haben gesagt, es wurde kein Prüfungsantrag bisher gestellt. Und das wiederum führt dazu, dass man die Beschreibung eigentlich nicht ändern darf.
Okay.
Das ist dann natürlich nochmal so ein formales Argument. Und Hilfsantrag 3 waren sie dann auch auf der Linie vom Bundespatentgericht, dass diese Erfinderbenennung des Hilfsantrags 3, die dann noch hinzufügt, die zwar Stephen Thaler nennt, aber noch sagt, dass die künstliche Intelligenz nur dazu veranlasst hat, die Erfindung zu generieren, ausreichend erkennen lässt, dass dieses DABUS-System nur ein Mittel zum Auffinden der Erfindung war und nicht Miterfinder oder alleiniger Erfinder sein sollte. Es ging dann noch um ein paar Formalitäten, wie du eben angesprochen hast. Ist das Feld lang genug und kann das veröffentlicht werden? Das war dann aber alles nicht mehr problematisch. Insofern, bleibt es dabei. Aktuell muss man eine natürliche Person benennen. Und der BGH geht davon aus, dass man das auch kann.
Sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, weil man eigentlich den Eindruck hätte, da wäre mal der Gesetzgeber gefragt gewesen. Und jetzt musste sich ein Gericht damit auseinandersetzen und gucken, wie es diese nachvollziehbare Lücke sinnvoll füllt. Aber wie gesagt, die ganzen Folgefragen können tatsächlich größere Probleme wieder aufwerfen, sodass vielleicht dann doch irgendwann der Gesetzgeber ran muss oder es auf jeden Fall die Gerichte auch nochmal weiter beschäftigen wird.
Ja, also im Moment kann man es noch ausreichend so sehen wie als ein Werkzeug, ein Simulationstool oder ähnliches, die auch verwendet werden und wo man sagt, das klammern wir aus und wir gucken dann nur an, welche Menschen sind beteiligt. Aber wenn eben ein immer größerer Anteil dann in dem System erfolgt, dann wird es interessant werden.
Dann kann ich noch Erfinder werden.
Genau,
dann
kannst selbst du noch Erfinder werden. Und es gibt übrigens noch eine Skurrilität. Südafrika hat das Patent so erteilt.
Mit
Davos als Erfinder wohl.
Okay. Übersehen oder bewusst?
Ich weiß es leider nicht. Aber also ich meine, Südafrika wird, glaube ich, auch nicht auf erfinderische Tätigkeit geprüft. Also die haben einen etwas reduzierte Prüfungsumfang. Vielleicht ist es einfach durchgegangen. Aber das ist wohl dann sozusagen historisch das erste Land, was seine künstliche Intelligenz als Erfinder benannt hat oder so akzeptiert hat.
Genau. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Michel. Wir sind in 2025 in der Zukunft angekommen. Ja. Und dann beenden wir für heute den Podcast. Freuen uns dann wahrscheinlich im nächsten Monat, Sie wieder zu hören mit einem neuen Fall.
Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter kohaus-florak.de/blog.